Sehr baut. Der ÖGNI Podcast.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts Verbaut. Wir haben heute einen sehr prominenten Gast, einen Pionier der erneuerbaren Energie bei uns, Herbert Hetzel. Herzlich willkommen.
Lieben Dank für die Einladung und danke für die Rosen.
Sehr gerne, immer wieder. Lieber Herbert, wir haben ja eine herausfordernde Zeit. Raus aus CO2 ist das Generalthema der Tage. Aber wie das geht, ist noch vielen unklar. Manche haben panische Angst vor diesem Wandel, weil das die Wirtschaft beeinträchtigen könnte oder die Lebensumstände beeinträchtigen könnten. Und jetzt ist die Frage, wie tut man es denn? Ja, und einer der Antworten war bisher Fernwärme, aber wenn man das Klima im Auge hat, ist Fernwärme natürlich zumindest in Österreich nicht wirklich das Maß aller Dinge, weil ja doch mit fossiler Energie zum Großteil befeuert. Wie siehst du diese Situation aus deiner Position, aus der Position von Beyond Carbon Energy?
Ja, irgendwie stecken in deiner Frage gleich zwei Themen drinnen. Das eine ist, wie macht man die Entscheidungsträger so entscheidungsfähig, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen? Das ist das, was du mit dieser Verunsicherung und mit der krampfhaften Beibehaltung des Status quo von vielen adressierst. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und danke dir auch für diesen Podcast. Ich glaube, auf der Schiene ist Podcast auch ein Werkzeug und Vehikel, um diese Situation zu verbessern. Und das Zweite ist die Frage nach der Fernwärme. Ich möchte es ein bisschen überspitzt formulieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte wir in Wien an der Fernwärme gearbeitet haben und haben es immerhin geschafft, in etwa 40% der Haushalte an die Fernwärme anzuschließen. Jetzt haben wir vor uns bis 2040 600.000 Wohnungen, die wir aus dem fossilen Bereich rauskriegen wollen. Das wird nicht gehen mit Fernwärme. Punkt. So, ganz einfach. Also alleine, wenn man sich die Anschlusszahlen der letzten Jahrzehnte anschaut, ist klar, in den nächsten 15 Jahren Fernwärme alleine oder den Beitrag, den die Fernwärme da leisten kann, zur Wärmeversorgung, der wird enden wollen sein. Plus, unser wesentlich größeres Problem 2040 wird nicht die Versorgung mit Wärme sein, sondern es wird das Thema sein, wie schaffen wir Raumkälte. Denn wenn sich die Durchschnittstemperaturen so verändern, haben wir ein ganz anderes Problem. Und das heißt nicht heizen. Und das, was wir gesehen haben, ist in den letzten Jahren, für die Wärme- und Kälteversorgung von Immobilien, wo Menschen drinnen sind, und das ist jetzt wurscht, ob das Hotel, Wohnen, Büro, Labor ist, bedarf es keiner Hochtemperatur. Das kann man mit Niedertemperatur machen und das ist in der Gesamtsystembetrachtung wahrscheinlich eine doch deutlich energieeffizientere Maßnahme, als dass jede Form von Hochtemperatur sein kann.
Vielen Dank für die Antwort. Du hast jetzt gleich bei dieser Antwort mir drei weitere Fragen aufgelegt. Es ist schön, mit dir zu plaudern. Bleiben wir aber noch bei der Fernwärme. Fernwärme beinhaltet für mich auch Fernkälte. Ich weiß, das ist technisch wahrscheinlich falsch, aber ich umfasse das. In den letzten Tagen und Wochen hat mir einiges gelesen, vor allem aus dem Bereich Wien, dass es darum geht, jetzt eine klare Aussage, das Netz soll deutlich erweitert werden. Auf der anderen Seite hat man ja schon früher schon begonnen, darüber zu diskutieren, wie man weg vom Gas kommt, hin zu zum Beispiel Erdwärme als Energieträger. Siehst du diese Äußerungen über die Presse als Ankündigungspolitik oder geschieht da wirklich was? Weil eines müssen wir uns klar sein, es ist besser ein Fernwärmeanschluss als in jeder Wohnung ein Koksofen.
Ja, Koksofen ist ganz schlecht, gar keine Frage. Alle Maßnahmen sind richtig und gut, die uns aus dem Fossilen rausführen. Man muss sich nur überlegen, wo schicke ich meine Kraft hin? Wenn ich mir vorstelle, dass die Fernwärme mit Hochtemperatur durch diese Stadt durchfährt und das 12 Monate im Jahr, damit auch jene Häuser versorgt werden können, die ihr Warmwasser über Fernwärme machen, dann erlaube ich mir zu sagen, ich glaube, das ist nicht wahnsinnig wirtschaftlich, weil 9 Monate im Jahr kriegt jeder auf seinem Haus das Warmwasser mehr oder weniger umsonst. Also, das stimmt natürlich nicht so, wie ich formuliere es absichtlich so polemisch, ja, aber das sollte einem doch zu denken geben, über die Systemnotwendigkeiten. Die Fernwärme ist eine Technologie, die ist sicher vom Prinzip her deutlich besser als alles, was wir mit Koks und Gas direkt heizen. Aber bitte schau in den Eigenbericht der Stadt Wien hinein, aus welchen Bestandteilen die Fernwärme besteht tatsächlich. Also da brauchen wir uns nichts vormachen, oder? Und die Prinzipüberlegung, wie macht man Hochtemperatur? Wahrscheinlich muss man dazu was verbrennen. Egal, ob das jetzt ein Biogas ist oder Wasserstoff oder sonst was. Und wir wissen ganz genau, wenn wir mit diesen Medien beginnen, das Gas und das Öl, das wir in der Fernwärme haben, zu kompensieren, dann wird sehr teuer werden, die Fernwärme. Irgendeiner wird diesen Preis zahlen müssen. Und dann entwickeln wir dieses System noch weiter, obwohl wir wissen, dass wir demnächst keine Heizanlagen mehr brauchen. Also, wir schicken da viel Geld hinein in diese Entwicklung. Noch einmal, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich bin unbedingt dafür, dass wir vorhandene Infrastruktur nutzen. Aber bei Fernwärme habe ich so meine Sorgen. Und Fernkälte, also im Vergleich zur Größe der Fernwärmeversorgung, ist Fernkälte ein sehr bescheidener Auftritt. Und bedarf immer wieder der entsprechenden Energiesenken. Wenn die Energiesenke für die Kälte die Luft ist, dann würde ich höflich fragen, ob das innerstädtisch das richtige Konzept ist. Weil dann heizen wir die Luft auch noch in der Stadt mehr auf durch das Herstellen von Kälte.
Ich verstehe. Zur Frage zurück. Passiert was? Gibt es Entwicklungen? Gibt es diese Felder, wo dann die Erdwärmesonden in den Boden gerammt werden? Ist da Bewegung im Spiel?
Naja, wir haben, also ich schreibe es mir auf die Fahnen, dass wir Erdsonden im öffentlichen Raum ins Leben gebracht haben mit dankenswerter Unterstützung der MA20, die da sehr weitsichtig war. Im Moment bemühe ich mich, dass in der Stadt immer dann, wenn es zu Infrastrukturprojekten kommt, also wenn eine Straße zum Beispiel zu einer Begegnungszone wird, bemühe ich mich dort zu entrieren, dass man dort gleich die Erdsonden vorsieht. Oder jetzt haben wir die ganze diesen U2-Teil in Wien saniert. Es wäre eine große Gelegenheit gewesen, gleich ein ganzes Grätzl mit Erdsonden zu versorgen. Also ja, ich glaube, das ist noch nicht so richtig im Bewusstsein, welche Kraft dieses Thema hat. Aber es wird schon kommen. Mit ein bisschen Hartnäckigkeit werden wir auch dort weiterkommen.
Jetzt haben wir ja vor allem von Wien gesprochen. Wie sieht es denn in den anderen Städten, Bundesländern aus? Ist dort andere Bewegung in den Fernheiz-, Kühl-, Energieversorgungsunternehmen?
Also ich habe jetzt keinen vollständigen Überblick, aber ich sage einmal salopp, das unter Anführungszeichen Beste, was wir sehen, ist, dass in diesen Fernwärmesystemen sehr viel Biomasse verarbeitet wird. Ich glaube, Eigendefinition der EVN zum Beispiel ist 80% Biomasse, 20% fossil, und sie arbeiten daran, dass auf 90% Biomasse und 10% fossil. Eh gut, ja, noch einmal, will das nicht kleiner machen. Wir beschäftigen uns nur mit CO2-frei, nicht mit CO2-neutral, und es nutzt mir die ganze Wärmeversorgung nichts, wenn ich nicht gleichzeitig Raumkühlung zustande bringe. Das muss kombiniert werden.
Du hast jetzt gesagt, CO2-frei und CO2-neutral. Kannst du unseren Hörern erklären, was der Unterschied ist?
Also meine Definition davon ist auch nicht wahnsinnig wissenschaftlich, aber wenn man ein Stück Holz verbrennt, dann wird das CO2-frei, das irgendwie in diesem Stückchen Holz gebunden war. Und dann muss man warten, bis man einen anderen Baum findet, der wieder dieses CO2 inkorporiert hat, und das verbrennen wir dann wieder, dann wird es wieder frei. Nennen wir das einmal CO2-neutral. Da schickt man dasselbe CO2 immer wieder im Kreis und zwischendurch macht man das Haus warm. Und CO2-frei ist eben, dass bei der Herstellung von Wärme und Kälte kein CO2 entsteht. Also dass man das Treibhausgas tatsächlich erspart.
Wir haben ja sehr viele Mitglieder, die wirklich sehr engagiert an diesen Themen arbeiten und von der Photovoltaik über Abwasser, Wärme, Energiegewinnung bis hin zu deinen Erdsonden Dinge ausprobieren und uns immer wieder berichten, dass die Gesetzeslage und die Abrechnungsmöglichkeiten und Zuordnungsmöglichkeiten, steuerliche Gegebenheiten, alle nicht mehr dieser Situation und diesem Fortschritt in der Technik entsprechen. Wie siehst du das?
Also jetzt beschäftige ich mich seit 15 Jahren damit. Das ist ja noch nicht wahnsinnig lange. Und stelle naturgemäß fest, wir entwickeln uns in dem Bereich relativ flott. Das aber tun die Normen und Regularien nicht. Die ziehen nicht in dem gleichen Ausmaß mit. Und ich glaube, das ist mehr und mehr ein echter Hemmschuh. Ein gutes Beispiel ist für mich das Heizkostenabrechnungsgesetz. Das ist sicher aus gutem Grund entstanden, damit damit die Nutzer in die Lage versetzt werden, insbesondere im Wohnungsbereich, Energie zu sparen. Also durch ihre Maßnahmen selbst Energie einzusparen. Aber so wie das Heizkostenabrechnungsgesetz dasteht, unterstützt es natürlich eine Hochtemperaturversorgung. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn wir mit Niedertemperatur dort versorgen, stellen wir fest, dass die Energiemessgeräte einen solchen Unschärfegrad beim Messen haben, dass das Ausmaß der Energie, das dort hineingeht bzw. wieder herauskommt, gar nicht festgestellt werden kann. Es ist leicht verwirrend für einen bescheidenen Techniker festzustellen, dass beim Heizen dann der Vorlauf eine niedrigere Temperatur hat als der Rücklauf. Da weiß man macht gerade was falsch. Das spielt bei hohen Temperaturen natürlich keine Rolle. Ja, weil ob das jetzt 72 Grad oder 68 sind, das ist bei Hochtemperatur egal. Bei Niedertemperatur lebe ich von dieser Spreizung. Daher stellt sich die Frage, muss man das überhaupt wirklich messen? Kann man nicht dem Nutzer andere Möglichkeiten geben, Energie einzusparen? Was kann er denn wirklich noch beeinflussen im Neubau? Beim Energieeinsparen. Die Wahrheit ist, wenn er an seinem Thermostat aufgeregt hin und her dreht und in der Nacht steil nach unten und untertags steil nach oben heizt, dann macht er wahrscheinlich einen größeren Schaden, als wenn er das auf 21 Grad stehen lässt und gar nichts tut. Einfach deswegen, weil die Gebäudeträgheit des Unites über 8, 12 Stunden verschleppt. Wenn wir verhindern, dass er die Fenster aufmacht, unkontrolliert. Er soll sie aufmachen, ja, aber dann schalten wir ihm halt in der Zeit die Heizung ab. Das ist gar kein Problem, das ist technisch gar kein Problem. Ja? Also wenn ich den Nutzer unterstützen will, muss ich mir überlegen, mit welchen Maßnahmen mache ich das in Zukunft. Das Heizkostenabrechnungsgesetz ist in meinen Augen nicht mehr dienlich.
Verstehe. Wie hast du eigentlich diese ganzen Herausforderungen gelöst? Hier zum Beispiel im Viertel 2, wo ja ein Paradeobjekt ist, war ja sogar die Schweizer Präsidentin einmal da zum Anschauen. Wie hast du all diese gesetzlichen Hürden umschifft?
Na, wir haben sie gar nicht umschifft. Wir halten uns an die Gesetze so gut wir können und bemühen uns halt, schrittchenweise die Dinge mehr und mehr anzupassen. Also wir haben begonnen mit einem marktüblichen Energieliefervertrag. Jugend forscht, also wir haben begonnen, indem wir Energielieferverträge von anderen abgeschrieben, analysiert haben und uns daraus selbst einen gebastelt haben. Also das ist jetzt kein Zauberkunststück gewesen. Stellen aber jetzt fest oder haben festgestellt, dass zum Beispiel durch die Energiepreisentwicklungen der letzten Jahre diese Energieverträge vollkommen unbrauchbar sind. Vollkommen. Das ist weder gut für den Energieversorger, noch ist es gut für den Nutzer. Ja, weil wenn du über irgendwelche fossilen Teile bei deiner Energie indexierst und die steigen ums Zehnfache. Also wir sind jetzt daran, zum Beispiel hier im Viertel 2, den Nutzern Vorschläge zu unterbreiten, wie wir gerne in Zukunft die Energie abrechnen wollen, sodass diese Amplituden an den Energiemärkten bei ihren eigenen Energiepreisen nicht mehr durchschlagen. Mhm. Okay, mach das mit einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Ja? Also man sieht, man stoßt da an mehreren Ecken an. Das ist einerseits der Konsumentenschutz, das Wohnungseigentumsgesetz, das Heizkostenabrechnungsgesetz und, und. Also das ist schon ein großer Topf an Rahmenbedingungen, die erst einmal zu einer geschmackigen Suppe verkocht werden müssen.
Also das heißt, beim Abrechnungssystem oder Feststellungssystem seid ihr noch am ständigen Verbessern der Situation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Wirst du auch technisch unterstützt? Gibt es dann die richtigen Messgeräte oder hast du andere Lösungen gefunden, über die du vielleicht sprechen willst?
Wir versuchen, alternative Business Cases für die Energieversorgung zu entwickeln, über den wir jetzt haben als Energieversorger, wo wir uns tatsächlich intensiv mit dem Flatrate-Thema beschäftigen, also wo in der Miete die entsprechende Energie für den Nutzer einfach inkludiert ist. Fertig. Und wenn man sich jetzt anschaut, welchen Aufwand wir alle miteinander haben, nur um die Energiekosten in ihrer Höhe festzustellen, abzurechnen, einzutreiben, zu erklären. Und wenn ich mir dagegen anschaue, wie viel Energiekosten die Herrschaften dann am Quadratmeter haben, in toto, da erlaube ich mir zu sagen, ich glaube, man sollte diese Regelungen neu denken dürfen, weil der Aufwand für die Abrechnung stellt bis zu einem Drittel der Energiekosten dar. Das kann ich dem Nutzer schenken. Ja? Und kein Mensch muss diese relativ unnötige Arbeit tun. Ja.
Green Leases sind ja wieder einmal in aller Munde. Es ist ja wieder so lustig, wird sehr viel diskutiert. Realisiert habe ich es noch nie gesehen. Kann dein Modell das unterstützen, Green Leases? Oder mit einer Flatrate, das klingt natürlich immer so ein bisschen wurscht, was du verbrauchst, du kriegst eine Flatrate. Eigentlich das Konträre zum Green Lease.
Die Technik unseres Systems unterstützt jeden Business Case. Ja, also bei uns wird es warm und bei uns wird es kalt. Punkt. So. Und jetzt kommt es darauf an, dass man mit dem, was da warm und kalt daherkommt, was Gescheites macht. Das ist das Thema dabei. Mhm. Und die Wahrheit ist, wenn wir heute im Neubau 18 Watt oder 20 Watt pro Quadratmeter Heizbedarf sehen, da brauche ich mich doch nicht mehr damit beschäftigen, inwieweit das jetzt tatsächlich durch den Nutzer noch wesentlich beeinflusst werden kann. Das ist so wenig, wir reden in absoluten Zahlen über so wenig Geld, dann kriegt er noch ein paar Rietkontakte bei den Fenstern und Türen hin, damit er eben keinen Systemschaden macht und dann ist das Problem erschlagen.
Zurück zu den Behörden. Die ÖGNI fordert ja seit einiger Zeit eine neue Art der Gesetzgebung, weg von der Verbotsgesetzgebung hin zur Ermöglichungsgesetzgebung. Ja, was wir fordern, ist zwar spannend, aber tut sich da was schon schrittweise?
Körperlich spürbar noch nicht. Also kann ich nichts sagen, ganz im Gegenteil. Ich beobachte eher eine Verkomplizierung. Also ziemlich egal in welchem Bereich. Also es wird nicht leichter, Photovoltaik auf die Dächer oder sonst irgendwo hinzubringen. Von den Windrädern will ich gar nicht reden. Innerstädtisch hat Wien, wenn ich es richtig verstanden habe, Kleinwindkraft verboten. Warum? Also ich lade jeden ein, sich bei uns der Kleinwindkraft anzuschauen. Ich glaube, das gibt Lösungen, die sind absolut stadtverträglich. Ja. Da gibt es keinen Eisbruch, da gibt es keine toten Vögel, da gibt es keine Lärmbelästigung. Ja, das kann man alles machen, man muss es nur tun, mit ein bisschen Hausverstand. Ja, wir erleben als Gewerbeunternehmen, dass wir uns immer wieder mit gewerberechtlichen Genehmigungen unserer eigenen Anlagen beschäftigen müssen, um dann festzustellen, dass die Herrschaften, die den Bescheid ausstellen, meinen, muss das sein, dass ihr bei uns einreicht? Ihr habt ja keine Emissionen. Worauf wir sagen, na gut, das steht auf der ersten Seite. Ja, bei uns macht es so viel Arbeit. Ja, also auch ein typisches Beispiel dafür, wie der Verwaltungsapparat oder wie der Genehmigungsapparat um uns herum funktioniert und sich nicht an die neuen Gegebenheiten anpasst. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wollen wir jetzt in Wien die Erdsonden, die bisher ausschließlicher wasserrechtliche Genehmigung gebraucht haben, die wollen wir jetzt bei der MA37er auch noch mit einer Bauanzeige beglücken. Zusätzlich, ich frage mich, ob dadurch die Erdsonden besser werden, wahrscheinlich wird sich irgendjemand überlegt haben, dass auf diesem Wege Informationen über das Vorhandensein von Erdsonden aufbereitet werden könnten. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber vielleicht ließe sich das auch ganz anders machen, diese Erhebung, ohne dass man zusätzlichen Verwaltungsaufwand generiert.
Ich meine, wenn wir die neue OIB in Wien sehen, dann sieht man natürlich auch, dass die Photovoltaik eine gute Lobby hat, weil die sind ja mittlerweile verpflichtend geworden. Bei euch gibt es noch keine Lobby, oder? Bei den Erdsonden-Nutzern.
Mich? Nein, es gibt in Österreich 13 Firmen im Moment, die halbwegs professionell Erdsonden bohren können. Also das ist ein relativ kleiner Kreis. Wir bemühen uns, bei sehr vielen Unternehmen zu motivieren, dass die dieses Geschäftsfeld aufgreifen. Das ist natürlich auch, wie bei allem, eine Frage der Verfügbarkeit. Wenn wenig verfügbar ist, ist teuer. Punkt. Und macht auch Sorge. Also das ist ein Aspekt. Ja. Nein, ich glaube, es wird, weil es so herstellerunterschiedlich ist, hier auch nicht sehr schnell zu einer derartigen Lobby kommen. Bei der Photovoltaik treiben die Modulhersteller dieses Thema aus allen Richtungen. Also dort ist das körperlich spürbar. Nicht einmal die Wechselrichterhersteller haben hier die Chance, in einer derartigen Geschwindigkeit Lobbying für ihr Produkt zu betreiben. Also da sind die Hersteller wirklich fleißig. Das schaffen wir mit den Wärmepumpenlieferanten vielleicht ein bisschen. Also dort gibt es ja entsprechende Organisationen. Aber die Erdsonde als Energiesenke, das ist so ein unter Anführungszeichen dummes und einfaches Produkt. Wenn man mit dieser einfachen Technologie einen Energiespeicher schaffen kann, der ohne Verluste beliebig oft be- und entladen werden kann. Also was würde das in der Autoindustrie bedeuten, wenn es eine solche Batterie gäbe? Wäre ein durchschlagender Erfolg, keine Frage.
Wäre ein durchschlagender Erfolg, allerdings hätten alle Energieerzeuger damit keine Freude und das Lobbying würde von vorne beginnen, oder?
Nein, ich glaube, dass unsere traditionellen Energieversorger beschäftigen sich mit ähnlichen Systemen. Und ich bin zuversichtlich, das ist wie die Schwerkraft, ja. Ich bin zuversichtlich, das bessere Produkt wird sich irgendwann einmal zum Stand der Technik durchsetzen.
Wir sind ja jetzt ein sehr föderalistischer Staat. Wir haben ja 9 verschiedene Bauordnungen. 9 verschiedene Gesetzes- oder Regulationsbehörden, die alle unterschiedlich agieren. Was bedeutet das für dich eigentlich und für dein Unternehmen, wenn du raus aus Wien gehst?
Ja, wir sind in den Bundesländern und wir richten uns nach den jeweiligen Landesgesetzgebungen, gar keine Frage. Wenn du mich fragst, ob das lustig ist, sage ich nein. Aber wir tragen dem halt Rechnung und lassen jetzt deswegen nicht ein Bundesland aus.
Aber ihr könnt jetzt nicht einen Award vergeben für das beste Bundesland, das am ehesten den offenen Blick auf die sich entwickelnden Technologien hat.
Also das wäre jetzt garstig und das wäre gar eine pauschale Erklärung. Ja. Bei manchen geht es mit den Erdsonden leichter, bei anderen geht es mit anderen Systemen leichter. Dasselbe gilt für die Förderungslandschaft. Also das wäre jetzt ungerecht. Ja. Also ich kann da nicht einen verdammen und einen anderen dafür hervorheben. Also das ist so differenziert, weil es hier so viele verschiedene Bereiche gibt. Oft spielt auch noch der örtliche Netzbetreiber mit hinein. Was wir sehen ist, wenn wir einmal mit Organisationen zusammengearbeitet haben, wenn wir mit denen zu tun hatten, verbessert sich beim zweiten, dritten Mal die Zusammenarbeit, auch wenn man die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht ändert. Wenn die Verständnis dafür haben, wie das funktioniert, geht es einfach leichter.
Du hast gerade Förderungen erwähnt. Gibt es Förderungen für diese Art der regenerativen Wärme, Kälte, Energie? in allen Bundesländern oder ist es nur auf einzelne bezogen? Gibt es eine Republikförderung? Gibt es eine EU-Förderung?
Ja, es gibt alle drei. Also in der Kaskade EU, Bund und Land gibt es entsprechende Förderrichtlinien, Fördermaßnahmen. Das, was wir feststellen, ist, es ist manchmal ein bisschen befremdlich, dass die Förderrichtlinien nicht eindeutig sind. Also so, dass man weiß, aha, habe ich jetzt tatsächlich einen Anspruch drauf. Das ist in der Photovoltaik leichter, das ist in der Wärmekälteversorgung etwas schwieriger. Ja. Und außerdem der zeitliche Ablauf zwischen der Beauftragung durch den Kunden bei uns, dem Energieliefervertrag und dem Zeitpunkt, wann sind alle Unterlagen da, dass man überhaupt einreichen kann. Also das passt nicht zusammen, kann man höflicherweise sagen. Und da muss man immer irgendwie herummanagen und herumreiten. Das finde ich schade. Auch da könnten wir uns viel Kraft und viel Reibungsverluste ersparen, wenn man das irgendwie streamlinen kann. Aber es geht hier immer um Geld von Dritten. Also ich verstehe, dass die Sorgfalt bei Förderungsgeldern sehr groß sein muss.
Letzte Frage. Beispiel Wohnung in Wien in einem Mehrparteien-Eigentumshaus. Die Eigentümergemeinschaft ist nicht dazu zu bewegen, sich zu einigen auf eine Fernwärme oder zentrale Versorgung. Du hast also nach wie vor deine Gastherme, so wie viele hunderttausend in deiner Wohnung. Die ist jetzt, sagen wir mal, am Lebensende und du musst jetzt eine Entscheidung treffen, in was du investierst. Was würdest du machen?
Naja, ich würde ausziehen.
Ja, es hilft ja nichts, wenn es da kehrt.
Ja, das ist ein Problem des Wohnungseigentums. Punkt. Ja, also du hast das sehr genau beschrieben. Gasetagenheizungen und Wohnungseigentum sind schwierig. Ja. Ich habe keine Lösung dafür. Es gibt so ein paar Mickey-Maus-Lösungen mit so Zwerger-Luftwärmepumpen, wo man versucht, auf Wohnungsebene die Gastherme durch eine kleine Luftwärmepumpe zu kompensieren. Ja, das ist auch eine Lösung. Ich halte sie innerstädtisch für nicht ganz ungefährlich. Ja. Also meine wirkliche Empfehlung ist hier, dass sich die Wohnungseigentümergemeinschaft zu einer gescheiten Lösung findet. Auch wenn ich weiß, dass der eine seine Therme erst 3 Jahre hat, der andere hat sie 15 Jahre. Also alleine das unterschiedliche Alter dieser Thermen führt schon zu Investitionshinderungen einmal. Ja, jetzt habe ich mir erst meine Therme gekauft, warum soll ich die jetzt austauschen und in ein neues System einzahlen? Aber wir sehen Systeme, wo eine zentrale Versorgungsanlage errichtet wird, CO2-frei. Und da gibt es bereits Kennzahlen, ca. 15-25% der Nutzer schließen sich gleich an. Ja, dann muss man den Business Case halt so hinstellen, dass man durchkommt bis zu dem Zeitpunkt, wo die letzte Therme aus dem System dort rausfällt und dieser Nutzer sich auch an das zentrale System anschließt. Üblicherweise sind diese Quoten zwischen 7,5-15% im Jahr. Und das ist doch recht beachtlich. Ja? Da ist man dann halt in 12 Jahren durch.
Also das heißt, du siehst auch im Hinblick auf den technologischen Fortschritt kaum eine Variante, die so gut geht wie eine zentrale Versorgung eines Hauses.
Naja, also ich formuliere es vielleicht ein kleines bisschen präziser. Mein Wunschkonzert sind zentrale Versorgungen, aber am Standort. Ich glaube, die Zukunft liegt dort, dass jede Liegenschaft für sich in der Lage ist, sich möglichst autark zu versorgen mit Wärme und Kälte und dass somit auch in Zukunft den Erfordernissen dieser Liegenschaft Rechnung getragen werden kann. Weil das, was wir da gesehen haben im Viertel 2, ist, dass es gar nicht so schwer ist, Nutzungsänderungen oder abweichende Erfordernisse in unseren Anlagen abzubilden. Also das ist der erste. Wir nutzen die Standortressource. Fertig. Es hat den Vorteil, dass es keine kritische Infrastruktur ist, so nebenbei. Ja? Was auch immer das vielleicht für den Marktwert der Immobilie bedeuten kann. Und zweitens, ja, wir beschäftigen uns mit Niedertemperatur, mit nichts anderem als Niedertemperatur, weil das insbesondere im Bereich Wohnen, Büro, Hotel absolut ausreicht, um die Gebäude entsprechend und die Räumlichkeiten entsprechend zu temperieren und auch das Warmwasser aufzubereiten. Das ist ziemlich einfach. Ja. So. Und das sind die zwei großen Voraussetzungen. Und das Abenteuer ist immer, wie bringen wir das so hin, dass es für alle Beteiligten möglichst zu Marktpreisen passieren kann. Das sind so die drei großen Überschriften.
Lieber Herbert, herzlichen Dank für das Gespräch.
Heute zu Gast Herbert Hetzel, Beyond Carbon Energy. Vielen Dank.
Ich danke dir.